Deutschlandfunk Kultur Interview.
Eine künstliche Veränderung des menschlichen Erbgutes betrifft nicht nur einen einzelnen Menschen, sondern alle seine Nachkommen. In Deutschland sind solche Eingriffe in die Keimbahn deshalb verboten. Die Ethikräte Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens fordern nun auch alle anderen Länder dazu auf, die Risiken stärker zu beachten. Erklären soll mir das der Nürnberger Theologieprofessor Peter Dabrock. Er ist Vorsitzender des Deutschen Ethikrates. Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Karkowski.
Herr Dabrock, man könnte Ihre Intervention eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Forschernationen nennen, prominent veröffentlicht im Fachmagazin Nature. Was war jetzt gerade so dringend?
Also zum Ersten, ich glaube, wenn es eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten ist, dann deswegen, weil diese Frage, ob wir die biologische Grundlage unserer Spezies verändern, eine Menschheitsfrage ist. Und insofern ist es nicht nur eine innere Angelegenheit, sondern es ist eine globale Frage. Und der Anlass für die Publikation unseres Papers war, dass in 2 Wochen ursprünglich der Global Summit, also das Welttreffen der Bioethikräte, geplant war in Lissabon. Aber raten Sie mal, ob das stattfindet oder nicht. Mhm. Das ist jetzt gerade abgesagt worden.
Wegen Corona.
Genau.
Mhm. Warum diese Troika aus den Ethikräten Frankreichs, Großbritanniens und Deutschlands?
Mhm. Für den Deutschen Ethikrat gehört zu seinem Aufgabenportfolio, dass er auch internationale Beziehungen pflegt. Und das machen wir seit über 10 Jahren. Mit dem englischen und dem französischen Ethikrat einmal im Jahr und einmal auch mit dem österreichischen und dem Schweizer. Und es hat sich aus dieser Zusammenarbeit mit den Engländern und Franzosen ergeben, weil alle 3 Ethikräte jeweils für sich zunächst erstmal eine sehr große, breite Stellungnahme zu diesem Thema Genome Editing, also dieser Genschere, die das Erbgut verändern kann, veröffentlicht haben. Und dann haben wir gesagt, Mensch, wir treffen uns seit 10 Jahren, jetzt lass uns doch mal gucken, welchen Overlap, welche Übereinstimmung gibt es. Und wir haben erstaunlichen Übereinstimmung gefunden, obwohl man ja immer sagt, insbesondere die Engländer sind so anders in ihrer ethischen Tradition als wir.
Sie wollen ja auch nicht einfach die strengen deutschen Standards internationalisieren, also exportieren. Was fordern Sie denn genau?
Ich glaube, was erstmal ganz, ganz wichtig ist, und das findet bisher nicht hinreichend statt, ich sagte gerade, es ist eigentlich eine Menschheitsfrage. Ja, das ist so kompliziert. Genome Editing, CRISPR-Cas, das klingt alles so kompliziert. Aber wenn man den Menschen sagt, es besteht jetzt die Möglichkeit technisch, dass wir unser Erbgut verändern, also dass wir nicht nur Veränderungen durchführen bei den einzelnen Personen bei einer Gentherapie, sondern tatsächlich gleich unsere genetische Grundlage verändern. Es ist keine Sache, die in den nächsten 5 Jahren passiert, aber das ist eine langfristige Perspektive und wir glauben, das ist nicht nur eine Sache der Wissenschaft, sondern da muss die ganze Gesellschaft und nicht nur in den Nationen, sondern wirklich auf globaler Ebene drüber nachdenken.
Das Stichwort CRISPR-Cas, auch Genschere genannt, ist vielen schon begegnet als Genome Editing, also ein Eingriff in die Keimbahnen. Das geht außerhalb Europas durchaus schon bei Pflanzenzüchtungen für die Landwirtschaft. Wird das denn irgendwo weltweit auch schon auf Menschen angewendet?
Ja, wir hatten ja Ende 2018 den Fall, dass ein chinesischer Wissenschaftler dabei geholfen hat, die ersten 2, wenn man so will, genmodifizierten Menschen auf die Welt zu bringen. Das hat damals einen riesen Aufschrei gegeben und wir kennen die Medienlandschaft, dass immer akute Dinge, auch jetzt sind wir natürlich akut von anderen Dingen betroffen, sich in den Vordergrund drängen und diese langfristigen, aber so tiefgreifenden Veränderungen dann wieder nach hinten gestellt werden. Und deswegen ist es wichtig, dass immer wieder daran erinnert wird, da findet im Hintergrund etwas statt, was eine wirklich grundstürzende Veränderung langfristig bewirken kann und dass das vielleicht nicht passieren soll, welche Risiken damit verbunden sind, welche Verantwortlichkeiten damit verbunden sind. Das ist das, was wir zunächst in Deutschland in einer großen Stellungnahme des Ethikrates durchgeführt haben und dann jetzt nochmal gemeinsam mit unseren französischen und englischen Kollegen erinnert haben, vergesst es nicht.
Die Deutschen sind aus guten Gründen besonders vorsichtig bei dem Thema, aber es gibt ja auch andere. Der US-Politologe Jamie Metzl zum Beispiel, der hat ein Buch geschrieben, Der designte Mensch, und da schwärmt er geradezu von den neuen Techniken und sagt, der Homo sapiens 2.0 werde diese Fähigkeiten nutzen, um neue Welten zu erkunden, grandiose Kunstwerke zu erschaffen und ein Riesenspektrum an neuen Gefühlen zu erleben. Halluziniert der in Ihren Augen?
Ja. würde ich sagen. Das sind Dinge, die jedenfalls einfach, wenn Sie an die Reproduktionszyklen der Menschheit denken, das dauert ja einfach immer, noch viele Generationen entfernt sein könnten. Ob sie sinnvoll sind, das ist eben genau eine Frage, über die man nachdenken muss. Und bevor man solchen wirklich unglaublich weitgehenden, das sind nicht Science Fiction, sondern Science Fantasy, Fantasien eben folgt, muss man eben auch erstmal jetzt darüber nachdenken, welche Risiken nimmt man überhaupt auf sich, um solche Versuche durchzuführen, damit man dann irgendwann wirklich zu sinnvollen Anwendungen kommt. Also dieser Zwischenschritt zwischen irgendwelchen Fantasien und der Jetztzeit, der muss bedacht werden. Und auch da denken wir darüber nach, und es gehört zu den Forderungen der Engländer, Franzosen und unserer eins, dass wir sagen, wir müssen erstmal die jetzigen Risiken uns anschauen, und zum gegenwärtigen Zeitpunkt sagen wir alle drei, obwohl wir sehr unterschiedliche Vorstellungen beispielsweise über den Status frühen menschlichen Lebens haben, dass ist gegenwärtig nicht verantwortbar ist, sowohl gesellschaftlich als auch von den medizinischen Risiken solche Forschung durchzuführen.
Aber damit treten Sie natürlich auf die Bremse, und da werden viele Krebspatienten oder Menschen mit Erbkrankheiten oder HIV, die darauf hoffen, dass die neuen Verfahren Durchbrüche bringen, sagen, bitteschön, also helft uns, macht es so schnell es geht mit allen Möglichkeiten, die es gibt in der Wissenschaft. Auch deren Interessen müsste man ja berücksichtigen, oder nicht?
Ja, ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, das haben wir auch getan. Ich empfinde es als ein großes Privileg, dass wir bei uns im Deutschen Ethikrat Stefan Krüp haben, der selber an Mukoviszidose erkrankt ist und die Deutsche Mukoviszidose e.V. leitet, und der diese Perspektive in alle Beratungen immer mit eingebracht hat, und genau der uns auch gesagt hat, es geht nicht einfach darum, möglichst schnell irgendetwas, sondern klar, möglichst schnell, aber etwas Sinnvolles. Also deswegen glaube ich, haben wir wirklich von Anfang an genau die Perspektive von Menschen mit schweren und auch mit seltenen Erkrankungen mitbedacht.
Und dass es künftig wirklich eine Organisation gibt, die international diese Entwicklung überwacht, das ist ja eine Ihrer Forderungen. Mhm. Für wie realistisch halten Sie das?
Diese Forderung halte ich für recht realistisch. Wie tiefgreifend ein solches Monitoring, also ist es jetzt ein Überwachen oder ein Begleiten, wie tief das geht, da wird es sicher noch erhebliche Debatten geben. Aber die Weltgesundheitsbehörde hat im letzten Jahr dazu eine entsprechende Gruppe eingerichtet, eine 15-köpfige Gruppe, zu der auch ein Mitglied unseres Ethikrats, die Kollegin Alena Büchs, gehört, die genau diese Überlegungen, die wir angestellt haben, nun versucht, tatsächlich auf der Ebene der Weltgesellschaft jedenfalls zu fördern. Und das kann aber nur geschehen, wenn tatsächlich in den Ländern und global dieses Thema wieder, wenn jetzt Corona hoffentlich irgendwann nicht mehr so dramatisch sein wird und abflaut, in den Vordergrund kommt.
Der Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, Peter Dabrock, im Deutschlandfunk Kultur. Ihnen besten Dank.